Herzlich willkommen zum Starseed-Kongressportal. Mein Name ist Chandrika Love und ich begleite Menschen ins Jetzt. Heute habe ich einen für mich sehr wertvollen Gast, der mich schon lange begleitet, Robin Kaiser. Grüß dich, Robin.
Grüße dich, danke für deine Einladung.
Ja, ich würde mal sagen, groß erzählen muss ich jetzt nichts über dich. Wer dich noch nicht kennt, ist selber schuld. Ich würde nur kurz einfach anmerken, was du so machst. Du hast Bücher geschrieben, du hast einen YouTube-Kanal, der mich persönlich sehr stark inspiriert hat. Du hast, glaube ich, jetzt auch schon Live-Retreats, soweit ich weiß. Magst du da vielleicht kurz was dazu sagen? Und mich würde interessieren, du machst da auch jetzt neuerdings mit deiner Partnerin was. Und mir persönlich geht's so, ich habe immer wahnsinnige Angst vor solchen Retreats. Was kann man sich da jetzt vorstellen, was da bei dir passiert?
Ja, ich begleite die Menschen zu dem, was sie im Inneren tragen als Potenzial. Versuche sie an etwas zu erinnern, was lange Zeit vergessen wurde auf diesem Planeten. Und da gibt es einfach unterschiedliche Mittel und Wege, wie wir dorthin kommen können. Die meisten haben ja schon ganz viele Erfahrungen gesammelt, auf vielen Seminaren etc. Und was wir versuchen, ist einfach ein sehr kondensiertes Feld zu erschaffen, wo immer genau das zur Sprache kommt, was gerade Thema ist, was gerade dran ist. Und mit meiner Liebsten zusammen wirklich schon jetzt seit 2 Jahren fast, also schon ein wenig länger. Und das ist natürlich nochmal in einer sehr geballten Intensität, wenn sowohl ein männlicher als auch ein weiblicher Vertreter da sind und man aus unterschiedlichen Perspektiven das gleiche Phänomen durchleuchtet und versucht zu vermitteln. Und ja, es gibt inzwischen wirklich viel, was im Netz an Interviews, an Videos so herumgeistert. Und jeder darf einfach schauen, wohin es ihn ruft. Ja.
Ja, schön, ja. Ja, genau, es soll ja ein großes, breites Angebot für jeden da sein. Es ist nicht jeder Mensch gleich, sehe ich genauso. Ich komme ja jetzt mit dem Thema Hochsensibilität gerade raus. Und ich habe ja auch gemerkt, dass durch die aktuelle Situation im Moment viele Aufstiegssymptome sehr, sehr ähnlich sind wie die Symptome der Hochsensibilität. Jetzt würde mich interessieren, kannst du das irgendwie differenzieren oder würdest du sagen, das ist dasselbe und die Menschen finden eher wieder zurück zur Sensibilität, weil du kommst ja quasi auch aus der Psychologie und ich habe schon öfter gehört, in der Psychologie heißt es ja, da ist kein Filter im Kopf vorhanden und das finde ich sehr, sehr grob irgendwie. Magst du da ein paar Worte dazu sagen, wie da die Differenzierung ist?
Ja, wenn man mit klassisch-klinischer Diagnostik herankommt, da wird man selten fündig in dem, dass man das Gefühl hat, ja, ich werde gesehen, die Krankheit, das, was da ist, wird wirklich erfasst. Also da möchte ich schon über den Tellerrand hinausschauen. Und ich würde es schon so sagen, dass wir ja aus einem sehr abgestumpften Bewusstsein herauskommen, immer mehr ein Gefühl zu uns, zur Welt, zum Leben bekommen und dadurch auch die Symptomatiken der Sensibilität oder dann Hochsensibilität immer mehr steigt. Also das hat auch etwas damit zu tun, dass das Bewusstsein immer feinfühliger wird. Deswegen finde ich die Angleichung dieser beiden Symptomatiken, dieser beiden inneren Gefühle von, hier kocht gerade ganz viel hoch. Hier ist gerade so viel in mir um mich herum, dass ich Rückzug brauche. Also all diese Sachen, die man sowohl in der Hochsensitivität als auch dann in den Aufstiegssymptomen findet. Also da gibt es schon einige Parallelen. Jetzt würde ich sagen, Aufstiegssymptome sind immer in einem Maße, wo das Bewusstsein auch einigermaßen damit umgehen kann. Das ist mal viel. Das kommt in Wellen, das geht aber auch wieder. Bei der Hochsensitivität ist eigentlich kontinuierlich durchgängig eine, ich sag mal so, innere Überforderung mit dem, was erlebt wird. Zum Beispiel kann es sein, wenn Hochsensitivität in Richtung Elektrosmog gibt. Das ist ja 24 Stunden rund um die Uhr eine Belastung, die man wahrnehmen kann. Ich kenne welche, die hören das als inneren Ton ständig. Das somatisiert sich dann. Andere haben wirklich schwierig mit der Haut oder dem Magen zu tun. Also da kann es wirklich sein, dass die Hochsensitivität sich in chronischen Symptomatiken einfach ausdrückt und dann eben nicht mehr geht. Und da ist es halt besonders schwierig zu schauen, wie man mit so einem Feingefühl in so einer groben, lauten Welt zurechtkommt. Und es gibt immer drei verschiedene Lösungen. Ändere etwas an der Einstellung zur Situation, ändere die Situation oder verlasse die Situation. Und da darf man selber schauen, wo stehe ich gerade? Gibt es die Möglichkeit, die Situation zu verlassen? Ja, nein, kommt es für mich zur Option? Und wenn das nicht greift, dann können wir nur noch unsere Einstellung dazu verändern oder versuchen, die Situation zu verändern. In den meisten Sachen sind es jetzt Umweltgeschichten, wo wir jetzt nicht einfach so an einem Sendemast rumsägen können, auch wenn wir es vielleicht gerne mal wollten. Und dann bleibt uns letztlich nur noch übrig, dass wir schauen, wie wir unsere innere Einstellung zu dem, was wir in uns tragen, von dem, was wir wahrnehmen, irgendwie so verändern, dass wir mit der Symptomatik, die ja eigentlich ein Geschenk ist, leben können. Ja.
Ja. Ja, wir haben es einfach selber in der Hand. Da komme ich auch immer wieder drauf zurück. Wir haben es selber in der Hand, auch wenn uns das oft nicht gefällt. Was ich generell sehr, sehr schade finde aktuell, gerade in der spirituellen Szene, ich habe so das Gefühl, der Körper wird extrem vernachlässigt von dieser Präsenz her und von dem, was er eigentlich für uns tun kann. Und ich komme ja aus der Richtung auch Yoga, Ernährung, diese ganzen Geschichten. Und es ist für mich schwierig, das einzuschätzen. Und da würde ich gerne eine Einschätzung von dir mal hören, weil viele sagen ja, es ist nicht so wichtig, was ich esse, wenn das Bewusstsein drüber steht. Ich kann das umprogrammieren. Das sehe ich schon alles ein. Das macht schon irgendwo Sinn. Aber grundsätzlich ist es bei mir persönlich so, wenn ich das falsch esse, dann zerlegt es mich in tausend Fetzen. Magst du da ein bisschen was dazu sagen?
Wir haben da in der spirituellen Szene so ein bisschen verklärtes Bild über das, was wir mit dem Bewusstsein schon können. Also ich gehe auch nicht an die Tankstelle und wenn ich einen Diesel habe, tanke ich Benzin, weil ich sage, ja, ist vielleicht günstiger oder vielleicht tut es dem Auto mal gut. Nein. Also dort ist es so klar, okay, es ist ein Benziner, der braucht Benzin und keinen Diesel. Und wenn ich weiß, was der Körper als mein Bewusstseinsgefährt benötigt, um ein Bewusstsein zu verkörpern, um ein höheres Bewusstsein einzuladen, dann schenke ich dem natürlich auch das, was er braucht und nicht irgendwas ganz Artfremdes. Also da ist es wichtig, zwar schon die Kraft des Bewusstseins nicht herabzuwürdigen, aber auch sich einzugestehen, nein, ich bin gerade noch nicht in dem Bewusstsein, physische Materie eins zu eins mit dem Bewusstsein umzugestalten. Ich bin noch nicht in der Bewusstseinskraft, wo ich direkt manifestieren kann. Wenn ich auf der Bewusstseinshöhe wäre, ist es so egal, was in den Körper reinkommt. Also es gibt ja Yogis, die dann Hände voll irgendwelcher psychedelischer Tabletten einnehmen und überhaupt nichts passiert. Die sagen, es ist just mind made, es ist nur im Geist, was da abgeht. Die sind aber auch in einem so trainierten Bewusstsein, dass es wirklich keine Rolle mehr spielt, was sie zu sich nehmen. Aber dort sind 90, 95, 99% der Menschen einfach noch nicht. Und deswegen darf man schauen, dass man auf allen Ebenen, sowohl körperlich Rückenwind gibt mit dem, was man zu sich nimmt, als auch auf den anderen Ebenen sich weiterentwickelt, damit dann irgendwann wieder Geist über Materie ist. Das ist ja noch nicht, also das ist eine höhere Gesetzmäßigkeit, aber diese Gesetzmäßigkeit ist noch nicht im Glaubenssystem unserer Köpfe wirklich verankert. Und deswegen müssen wir erst umlernen, um die Kraft des Bewusstseins wirklich erfahren zu können.
Schön formuliert, danke. Dann würde ich gern noch einen Schritt weiter reingehen, weil ich habe da tatsächlich ein Thema, das mich extrem beschäftigt.
Ja.
Ich bin viel auch in der amerikanischen spirituellen Szene unterwegs, gerade so in der Health Food Szene. Und es gibt einen Trend und der schwappt jetzt auch schon nach Deutschland rüber, dass ich selber ernähre mich ja pflanzlich schon lange Jahre. Und da gibt es jetzt so einen Trend, dass es tatsächlich Menschen, die lange Jahre vegan waren, zu kompletten Karnivoren jetzt werden, zu Fleischessern. Und für mich hat das extrem getriggert am Anfang. Jetzt kann ich stehen lassen. Aber würdest du auch vielleicht sogar sagen, das ist ein Plan der dunklen Agenda, weil ich spüre, diese Leute werden wütend, die möchten kämpfen, dass wir da wieder auf das zurückgeschoben werden? Oder würdest du sagen, es ist natürlich, Fleisch zu essen, auch für einen Menschen? Das würde mich jetzt interessieren.
Also wenn ein Mensch sich Zeit seines Lebens zwingt, vegan zu essen, obwohl der Körper eigentlich signalisiert, dass er was anderes haben möchte, dann wächst natürlich der Schattenaspekt. Und wenn ich mich über 10, 20 Jahre zwinge, Hardcore vegan und so weiter, nur roh und so weiter, und eigentlich ist aber innerlich immer der Impuls, eigentlich möchte doch es was anderes. Dann ist es manchmal vielleicht so, dass es dann extrem überschwappt und ins andere Extrem fällt. Weder das eine noch das andere Extrem ist dienlich. Also wir dürfen wirklich schauen, wie wir in der Ernährung den Mittelweg gehen, und kein Körper ist gleich. Ich würde sagen, es gibt Körper auf diesem Planeten, physische, die von Zeit zu Zeit auch tierische Nahrung, manchmal sogar auch fleischliche Nahrung brauchen. Ich weiß, mein Körper braucht das absolut nicht. Ich habe Zeit meines Lebens nie Fleisch gegessen. Ich habe als Kind Fleisch komplett verwehrt und wollte konsequent nicht, dass sowas in meinen Körper reinkommt. Also ich bin sozusagen natural born und jetzt auch seit vielen Jahren vegan. Und das ist etwas, das ist einfach mit meiner Physiologie kompatibel. Ich möchte keine Philosophie draus machen und es allen überstülpen. Und gleichzeitig weiß ich, je leichter die Nahrung, je leichter die Kost, desto leichter natürlich auch mit dem Bewusstsein und der Wahrnehmung, dass man das Ganze erweitert. Und ja, was da jetzt als Agenda mit den Carnivores läuft oder nicht, das verfolge ich nicht, weiß ich nicht. Aber ich empfehle den meisten Menschen grundsätzlich, also nicht nur in der Art, was sie essen, sondern auch in der Regelmäßigkeit. Also das heißt, drei Mahlzeiten am Tag und dann 8 Stunden am Stück durchschlafen, das ist das Tod für den Bewusstsein. Also das heißt, ich esse meistens ein bis zweimal am Tag, schlaf maximal 3, 3,5 Stunden. Und dann ist es regeneriert und dann schläft es manchmal nochmal 2, 2,5 Stunden. Also sozusagen gesplitteter Nachtrhythmus und einmal am Tag wirklich gut was essen oder ein bis zweimal am Tag, sodass eine längere Phase da ist, wo der Körper einfach nicht mit Verdauung beschäftigt ist. Ja, also das ist so das, was ich gefunden habe, was unterstützt auf dem Bewusstwerdungsweg. Und gleichzeitig, es gibt so viele Philosophien und wir können mit einem dogmatisierten Bewusstsein Spiritualität oder Ernährung wieder herannehmen, um daraus ein neues Dogma zu formulieren. Und auf dem bin ich überhaupt nicht. Also ich möchte wirklich jedem die Freiheit lassen, dass er sich so ernähren, so leben, so wachen und schlafen kann, wie er möchte. Und jeder kriegt halt entsprechend von dem, wie er lebt, sowieso seine Rückwirkung vom Leben. Und zwar in einer Geschwindigkeit zur Zeit, die geht schneller als früher. Und so lernen wir auch ohne Dogmen. Ja.
Alles schön ausformuliert. Voll schön ausformuliert, danke. Es ist mir gerade was aufgefallen. Du sagst, dann schläft es nochmal 2 Stunden. Ich habe bei vielen von deinen Videos mal so, ich würde sagen, das war so nach 1, 1,5 Jahren, habe ich ein bisschen so einen Switch bemerkt, Da wo ich dann, ich bin immer sehr aufmerksam und vorsichtig. Ich bin ganz vorsichtig mit Channel-Sachen. Und da ist mir dann bei manchen Videos bei dir auch aufgefallen, du hast eben auch in dieser dritten Person dann sozusagen gesprochen. Jetzt gerade, das hat mich tatsächlich manchmal irritiert, weil ich mir dachte, ist das jetzt noch Robin? Wer ist das? Kommt jetzt da irgendwas anderes durch? Und das ist was, das hat mich tatsächlich beschäftigt. Bin dann wieder aber zurückgekommen auf das, okay, ich nehme die Essenz dessen, was du bringst. Und dann hatte ich aber wieder das Gefühl, es war wieder ein Switch nach ein paar Videos. Magst du da ein bisschen was dazu sagen, zu diesem S?
Ja, sehr achtsam beobachtet. Man hat ja in der Regel ein Ich-Gefühl von dem, das bin ich und das ist meine Identität und darauf greife ich zurück. Und wenn ich so spreche, dann habe ich nicht das Gefühl, ich bin das. Da ist immer mehr dabei. Das ist jetzt nichts Fremdes. Das ist immer verbunden mit einem höheren Teil meiner selbst. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt bewusst irgendwie Wesen einlade oder channel. Aber das Bewusstsein, welches einfach spricht, ist nicht das Robin-Bewusstsein, würde ich sagen. Also nicht die alltägliche Identität mit der Geschichte und der Vergangenheit. Damit kann es überhaupt nichts anfangen. Wenn ich dann mir mal Bilder anschaue, das soll ich gewesen sein, das soll ich erfahren haben in diesem Leben, kommt mir irgendwie ein bisschen fremd vor. Und gleichzeitig weiß ich ja natürlich auf einer gewissen Ebene, das bin ich. Ist aber auch nur ein Gedanke, ist nur ein Konzept. Und zum Teil ist es von der Intensität manchmal so stark, dass ich mitbekomme, okay, hier bin ich ganz raus. Hier spricht ganz klar eine andere Ebene in mir mit. Und ich sehe das, dass ich, aber wir alle ein geistiges Team haben, welches von Zeit zu Zeit einfach mitwirkt in unserem Leben. Also die Seele oder das, was wir als Seele bezeichnen, bezeichne ich als Seelengruppe. Das heißt, es sind ganz, ganz viele Individuen, die so miteinander verbunden sind, dass sie wie ein Seelenfeld erscheinen. Aber in diesem Seelenfeld sind verschiedene Einzelwesen, entweder frühere oder zukünftige Inkarnationen meiner selbst oder höhere Aspekte meiner selbst. Und die wirken immer wieder mit ein. Also das heißt, ich habe mich eine Zeit lang sehr stark mit Physik beschäftigt, dann kamen Aspekte meiner selbst, die zum Beispiel schon mal in diesem Bereich ganz stark Forschungen betrieben haben. Dann beschäftige ich mich wieder mit anderen Themen und dann spüre ich wieder die Präsenz anderer Wesenheiten, die mitwirken. Und es gibt zum Beispiel auch ja, Heiler, große Heiler, die auch mit vielen Heilern, die es bereits gegeben hat, arbeiten. Also es gibt zum Beispiel, wer ihn vielleicht kennt, João de Deus, wo immer wieder sich die Augenfarbe ändert, sich die Stimmlage ändert, sich das Vokabular ändert, wenn ein anderer Heiler inkarniert ist. Und es wechselt aber ständig. Also das heißt, es kann in 2 Minuten, 1 Minute Rhythmus wechseln, dass immer etwas Neues reinkommt, weil der Heiler oder der Arzt gerade in dem Moment in den Kanal inkarniert, der gerade helfen kann. Und bei mir ist es so, dass ich auch das Gefühl habe, dass manchmal ein sehr reger Durchlauf von dem ist, was immer mitspricht. Und wenn wir die Illusion der getrennten Identität durchschauen und uns im Bewusstsein erweitern, dann gibt es dort einfach keine Trennung mehr. Also dann ist das, was spricht, egal ob es jetzt die Robin-Verkörperungsebene ist oder eine andere, dann ist das alles eigentlich von der gleichen Quelle.
Ja, schön. Das beruhigt mich auf einer gewissen Ebene. ich
Es
würde da
kann,
gern
ja,
noch ein Stück.
es kann natürlich befremdlich wirken, wenn es dann in der dritten Person spricht, man es nicht gewohnt ist. Ich schreibe ja auch viel in dem wir euch, also dass ich euch Menschen adressiere aus einem nicht inkarnierten Wir-Bewusstsein heraus. Also viele Texte sind ja so formuliert. Und das ist für die meisten Menschen, die das noch nicht gehört haben, erstmal etwas befremdlich, fragen sich natürlicherweise, was spricht denn da überhaupt? Und nach einer Zeit erkennt man, dass das, ich möchte sagen, ein stilistisches Werkzeug ist, um aus der Kollektivblase der Programmierungen auf dieser Welt auszusteigen, aus dieser Menschheitsmatrix-Bubble rauszukommen.
Lass uns da doch noch einen Schritt weiter reingehen, weil wir gerade bei den Programmierungen gelandet sind und ich mich sehr viel damit beschäftigt, über diese inneren Stimmen, über das Ego, wann das spricht, diese ganzen Sachen. Und ich würde gern ein paar Worte von dir dazu hören, weil ich habe mir wirklich auf die Fahne geschrieben, hör nicht immer drauf, was du denkst. Vor allem auch, seit ich mich mit Parasiten und diesen ganzen Geschichten und Egregoren beschäftige. Und hast du da irgendwie so eine Idee, wie man erkennen kann, ob diese innere Stimme eben eher in diese Richtung geht, wie du sagst, die dienlich ist und die mir dienlich ist und auch den Menschen und dem Kollektiv dienlich ist, und diese andere Seite, die mir da immer ba, 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 dazwischen blabbert?
Ja, ist natürlich eine ganz wichtige, zentrale Frage, dort innerlich zu unterscheiden, von wo kommt das gerade? Ist das ein Ego-Aspekt, der vielleicht mit nicht so freundlichen Energien zusammen innerlich die Führung und die Kontrolle übernehmen möchte? Oder ist es wirklich etwas, was in Liebe und Freiheit geschieht? Am Anfang herrscht da innerlich ganz schön viel Verwirrung, wenn man diese Stimmen noch nicht auseinanderhalten kann. Und im Grunde genommen können wir es schon erkennen an den Früchten, das heißt an dem, was sich dann ausdrückt. Immer wenn es in Freiheit geschieht, was dort kommt, immer wenn es in Ehrung und Achtung und Zwanglosigkeit geschieht, dann wissen wir, es ist von der unterstützenden Seite. Immer wenn es ein Angebot macht und wenn kein Muss dahinter steht, dann ist es immer von der konstruktiven Seite. Also die konstruktive Seite ehrt und achtet den freien Willen jedes Wesens. Und wenn ein Wesen sich noch so lange selbst zerstören möchte und immer wieder Selbstzerstörungsprogramme laufen hat, ehrt und achtet die freundliche Seite auch das. Sie gibt Angebote, aber sie geht nie über einen freien Willen hinaus. Und gleichzeitig kann auch diese Seite sehr, sehr klar sein. Also es ist nicht immer alles rosa Glitzer, nett und freundlich, auch von der Seite nicht, sondern die kann sehr klar sein, sehr stringent, sehr ja, auf einer gewissen Ebene dann auch wieder kompromisslos, weil einfach gesagt wird, okay, wenn du nicht hörst, dann ziehen wir uns zurück. Das hatte ich immer wieder. Das heißt, wenn man selber bestimmte Schritte nicht vollzieht, dann sind bestimmte geistige Kräfte, mit denen man zusammenwirken könnte, dann auch nicht mehr präsent, weil sie sagen, nein, du gehst deinen Weg nicht. Also da ist die lichtvolle Seite auch sehr konsequent, die eher destruktive Seite versucht sich mehr einzuschleichen über Wahrnehmungsmanipulation, über Identitätsverwirrung, versucht immer, dass wir in irgendeiner Form in Abhängigkeit davon darein geraten, versucht immer, uns das Gefühl von Macht und Kontrolle und Besonderheit zu vermitteln. Also immer, wenn wir das Gefühl haben, yes, wir sind's, wir haben's gerafft, wir sind die Guten, wir, ne, und da draußen die ganzen unbewussten Schäflein, so, dann wissen wir schon ganz genau, da kann irgendwas nicht stimmen. Also das heißt, es arbeitet über Projektion, über unsere eigenen unbewussten Flecke, über das, was wir noch brauchen. Das heißt, immer wenn wir bedürftig sind, kickt von der nicht so freundlichen Seite das Mangelbewusstsein richtig rein. Also da kommen Programme dann von, ja, wir sind nicht genug, wir können das nicht, es braucht immer mehr und mehr und mehr und dennoch erfüllt sich nichts im Inneren. So, das ist die nicht so freundliche Seite, die da wirklich versucht, über Wahrnehmungsmanipulation uns ein falsches Ich-Gefühl zu suggerieren, wo wir uns als etwas Besonderes wahrnehmen. Also es ist entweder die Ausprägung in die eine Richtung, dann ist es Stolz und Überheblichkeit, oder in die andere Richtung die Ausprägung, dann ist es Opferbewusstsein und Hilflosigkeit, Ohnmacht. Letztlich ist beides eine Seite von der gleichen Medaille. Beides geht in die gleiche Richtung. Also entweder Erniedrigung oder Überhebung kommt immer aus dem Ego-Bewusstsein, kommt nie aus dem, was wir wirklich sind. Das, was wir sind, ist immer in Augenhöhe mit allem, was existiert. Nimmt alles wahr, dass es aus einer Quelle kommt. Da gibt es nichts Höheres oder Niedriges. Gibt es nichts Weiterentwickeltes oder weniger Weiterentwickeltes. Von der Etage aus ist alles, was im Leben existiert, einfach vollkommen so, wie es ist. Egal auf welcher Stufe. Also das heißt, da ist eine ganz, ganz andere innere Haltung zu sich selbst oder zum Leben präsent.
Ja, das macht mich glücklich, weil das heißt, ich habe eine ganz klare Entscheidungsmöglichkeit in jedem Moment. Mit den Wertungen würde ich da jetzt gerne noch ein bisschen weitergehen, weil ich mich gerade aktuell in meinem Leben sehr stark mit Wertung beschäftige. Und auch mit diesen Sachen, die damit dranhängen, alles. Also, weil es sind ja die ganz großen Gefühle meiner Ansicht nach. Und die Bewertung, habe ich jetzt für mich erkannt, ist wie so ein Tor auch, um mich selber besser kennenzulernen. Und ich habe halt gemerkt, es macht was mit mir, aber ich kann dann wieder aussteigen. Würdest du sagen, tatsächlich, das ist jetzt meine aktuelle Erfahrung, wenn ich mich mit Bewertungen befasse, dass mich das weiterbringt?
Ja, die Sache ist ja die, dass wir die ganze Zeit unbewusst bewerten und dann bringt es uns nicht weiter. Wenn wir aber bewusst lernen, innere Priorisierungen einzuräumen, innere Wertigkeiten wieder ganz klar auszurichten. Natürlich bringt uns das weiter, hier in unserer Entscheidungsfindung zum Beispiel oder in dem, was wir als Mensch verkörpern wollen. Also die ganze, also es, man sagt ja immer so schnell in der spirituellen Szene nicht urteilen. Und letztlich ist das auch korrekt. Das letztendlichste höchste Bewusstsein urteilt nicht, trennt nicht. Aber aus dem Bewusstsein, wo wir gerade sind, wir haben uns so sehr in die Trennung hineinspiralisiert, uns so sehr vergessen, dass wir erst einmal unterscheiden lernen müssen, um dort überhaupt wieder rauszukommen. Wenn wir die Kraft der Unterscheidung nicht in uns aktivieren mit unserem freien Willen, dann kommen wir aus dieser tiefen Verstrickung überhaupt nicht mehr raus. Das heißt, wir dürfen erstmal lernen, zum Beispiel, was ist lebensförderlich und was ist lebensabgewandt. Ganz einfache Unterscheidung. Ich schaue meine Gedanken an, ich schaue meine Gefühle an. Was ist lebensförderlich? Was ist lebensabgewandt? Was richtet sich gegen das Leben in meinen eigenen Gedanken und Gefühlen? Das ist eine Unterscheidung. Und auf einer gewissen Ebene ist das auch ein Urteil. Aber ohne dieses Urteil würden wir gar nicht uns aus all dem erheben können. Also das heißt, es ist wichtig, die Kraft des Geistes mit reinzubringen, um Bewegung stattfinden zu lassen und irgendwann geht es ganz natürlich wieder in das Bewusstsein zurück, wo kein Urteil mehr stattfindet. Nicht aber aus einem spirituellen Konzept oder weil man sich's antrainiert hat, sondern weil es natürlicherweise wegfällt, weil es nicht mehr gebraucht wird. Aber solange wir in diesem getrennten Bewusstsein uns bewegen, ist es wichtig, klar unterscheiden zu können. Was dient meinem innersten Seelenwunsch? Was dient dem Auftrag meiner Seele, für den ich mich hier inkarniert habe? Und was weicht davon ab? Und sich dann auch ganz konsequent von all dem zu lösen, was von diesem innersten Wesenskern abweicht. Das ist so wichtig. Wir dürfen lernen zu sieben, auszusortieren, auszumisten, alles raus, was wir nicht mehr brauchen, was nicht mehr zu unserem innersten Wesenskern, unserem göttlichen Kern dazu gehört. Und das ist etwas, das kriegen wir nur hin, wenn wir die Unterscheidungskraft im Geist und die Vereinigungskraft, die Verbindungskraft im Herzen zusammennehmen.
Ja, macht Sinn. Macht absolut Sinn. Das hilft mir auf alle Fälle weiter, weil das ist genau dieser Point, wo ich immer, wo sich's bei mir gern spaltet, das Körperliche und dann das Herz. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, ich bin zwei Personen, weil ich es nicht mehr zusammenkriege. Das führt mich jetzt auch mal, vielleicht wollen wir kurz das Stasi-Thema mal anreißen. Das führt mich jetzt zum Stasi-Thema, weil genau das ist so dieser Punkt, wo ich manchmal das Gefühl habe, ich bin gespalten. Ich habe mich ja ganz viel mit dieser Sache beschäftigt, wo du sagst, wir sind Zeitreisende, da war ich sofort dabei und sind zurückgereist an diesen Punkt hier, um was zu verändern. Und das ist so mein ganz tiefes Gefühl von mir selber, dass ich tatsächlich zurückgereist bin. Ich kann mich auch an diesen ganzen Aufstiegsprozess erinnern, seltsamerweise den schon mal erlebt zu haben. Und jetzt hatte ich gestern auch ein schönes Interview, da haben wir uns viel über Stars jetzt unterhalten. Würdest du sagen, es ist ja sehr, sehr unterschiedlich, wird es bewertet. Es ist gut, dass diese Stars jetzt gekommen sind und sich jetzt hier auf einer gewissen Ebene einmischen, oder haben die hier nichts zu suchen auf dieser Planebene?
Ja, es wird sehr kontrovers im Kosmos debattiert darüber. Es gibt für mich weder das, also sowohl als auch. Es ist beides. Es findet beides statt. Es gibt so viele Kräfte, die unterstützend wirken, die hierher gekommen sind mit einer guten Absicht, die wirklich was verändern wollen, was der Menschheit dient. Gleichzeitig gibt es auch Starseeds, die gekommen sind von anderen Ebenen in der Idee helfen zu wollen und die überhaupt keine Ahnung über das Erdenspiel und das, was hier stattfindet, hatten und dadurch sich eher in die Verstrickung hinein manövriert haben. Also mir wurde immer wieder mitgeteilt, dass bestimmte ja, Gruppierungen außerirdischer Art hergekommen sind, in der Intention zu helfen. Und dann haben sie eigentlich mit dem, was sie der Menschheit gegeben haben, nur noch mehr Chaos veranlasst. Und da ist es eben so ein wenig, wo ich das Gefühl habe, dass selbst diese höherdimensionalen Wesen, Wesen von anderen Ebenen, nicht vollkommen sind, nicht alles wissen, nicht vollständig hellsichtig in Raum und Zeit sind. Und manche von ihnen haben möglicherweise ein kleines Helfersyndrom, um es mal so ganz einfach auszudrücken. Und dann ist es natürlich immer schwierig. Das heißt, wenn andere Wesen noch nicht die eigene Arbeit am Bewusstsein vollzogen haben, aber helfen gehen wollen auf anderen Ebenen, ohne sich da wirklich gut auszukennen. Und so wie es mir meine Lehrer mitgeteilt haben, meine Geistigen, würde der Mensch in dieser Dichte, in der er sich bisher hineinmanövriert hat, kaum mehr aus eigener Kraft herauskommen, wenn nicht kosmische Hilfe kommen würde. Und diese kosmische Hilfe ist da, ist präsent, ist verkörpert in ganz vielen Menschen, die noch nicht einmal wissen, dass sie von woanders kommen, aber die Energie ist da. Die Energie fließt durch den Seelenkanal hier auf diese Erde und ist dadurch präsent. Ich sehe das immer so, dass wir im Physischen wie die Anker sind, durch die die höherdimensionalen Energien hier auf die Erde kommen können, damit Transformation geschehen kann, damit die Erde ihren Sprung in die nächste Etappe machen kann. Ich mag vielleicht noch einmal ganz konkret auf ein Beispiel eingehen, was andere Wesen ins Feld gebracht haben hier und wie sich das entwickelt hat. Es gab wohlgemeinte hilfreiche Intentionen von anderen Wesen, anderer Ebenen, die eine spirituelle Lehre verbreiten wollen oder wollten. Und dann haben sie eine philosophische Schulung, eine spirituelle Unterweisung vorgenommen, haben Menschen unterrichtet, haben Menschen etwas über die kosmische Lehre beigebracht, über den Sinnzusammenhang des Lebens im größeren universellen Kontext. Und über die Zeit, und es wurde auch am Anfang sehr gut aufgenommen, aber über die Zeit hinweg sind die Mittel und Methoden und Anschauungen immer mehr vom Getrenntheitsbewusstsein der Menschheit aufgenommen worden. Und irgendwann sind Religionen daraus entstanden. Und jetzt dürfen wir uns anschauen, wie sehr hält sich der Mensch in der eigenen Bewusstseins Gefangenschaft durch religiöse Konzepte. Das ist ja gigantisch, was die Religionen dafür beitragen, dass das Bewusstsein sich eben nicht erheben kann. Der Ursprung der Religion, vieler Religionen, ist nicht irdischer Art und wurde eigentlich wohlgemeint zu Unterstützungszwecken auf die Erde gebracht. Die meisten Religionen. Und das, was wir daraus gemacht haben, ist 180 Grad genau das Gegenteil. Und das ist ein Beispiel, das hat sich immer wieder angefunden, dass Starseeds etwas ins Feld gegeben haben, in der Hoffnung, das hilft der Menschheit, damit entwickelt sich die Menschheit weiter. Und dann ist es so, Starseeds säen Samen aus und diese Samen fallen aber auf ein vertrocknetes Beet, auf ein nicht nährhaftes Bewusstseinsbeet. Und die Früchte und Pflanzen, die daraus erwachsen, sind dem Beet entsprechend. Das heißt, dass so viel, was eigentlich hierher gekommen ist, für die Befreiung umgedreht wurde. Und je mächtiger die Befreiungswerkzeuge sind, desto größer kann die Sklavenschaft aufgrund dieser Werkzeuge von Zeit zu Zeit sein. Eben weil die Werkzeuge so mächtig sind. Und deswegen haben sich viele nicht-irdische Wesen zurückgezogen und haben gesagt, wir lassen die erstmal, weil alles, was wir ihnen geben, wenden sie dafür an, sich selber weiter zu zerstören. Und dann lassen wir sie lieber, bis sie aus sich heraus an dem Ort sind, diese Sachen auch wirklich in einer Bewusstseinsreife aufnehmen zu können.
Das führt mich zu einer weiteren Frage, weil ich habe jetzt da so das genau wieder gespürt, diese Tatsache, die ich auch immer wieder höre von verschiedensten Lehrern von mir, wenn das Gute mehr wird, wird das Schlechte auch wieder mehr, weil wir immer wieder auf dieser Planebene diesen Ausgleich scheinbar haben. Das ist ja gut und schön, weil ich wachse ja immer daran. Das Gute, das nicht so Schöne, aber kannst du mir da irgendwie sagen, hört es dann irgendwann auf? Ist da irgendwann so ein Punkt, wo nicht mehr beide Seiten wachsen und wo ich das sagen kann, okay, jetzt macht sich eine neue Planebene auf und ich bin tatsächlich im Guten gelandet?
Es gibt ein duales Gutes und es gibt ein non-duales Gutes. Und wir verwechseln das eine häufig mit dem anderen. Wir sind so sehr in dem Ideenkonzept der Dualität drin, dass wir immer das duale Gute anstreben. Dann sind wir die Guten und müssen das Böse da draußen bekämpfen, zum Beispiel. Wir sind die Erwachten, wir sind die Spirituellen und dann gilt es, die Schlafschafe da draußen ein bisschen aufzurütteln. So in diesem dualen Gutsein-Konzept bewegen sich einfach viele Menschen. Da gibt es einen Teil der Welt, die ist gut und ein anderer Teil, die ist halt irgendwie, ja, abgewichen, in Vergessenheit gerutscht, etc. Die Aufgabe hier auf diesem Planeten ist nicht die Dualität weiter auseinanderzureißen, sondern im eigenen Bewusstsein zu heilen. Und das geht nur darum oder nur darüber, dass wir erkennen, dass beides aus der gleichen Quelle kommt. Oder mit anderen Worten, dass es nichts gibt, was nicht göttlicher Natur ist. Und solange ich noch ein Teil als nicht göttlich betrachte, habe ich mich noch nicht vervollständigt. Also es geht darum, jetzt nehmen wir mal das Wort gut und ersetzen es mit dem Wort Liebe, dass alles, was im Leben geschieht, aus Liebe geschieht. Selbst das größte Zerstörungswerk, selbst die größten Kriege, selbst der größte Missbrauch geschieht auf einer gewissen Ebene aus Liebe. Das ist der Ort im Bewusstsein, wo wir die Dualität überwunden haben. Das ist der Ort im Bewusstsein, wo wir nicht mehr trennen und nicht mehr unterscheiden zwischen das ist göttlich oder das ist weniger göttlich. Und diesen Ort können wir im Herzen einnehmen. Den können wir nicht im Verstand einnehmen. Im Verstand, der würde sagen, bist du wahnsinnig, den Krieg gut zu heißen? Nein, das ist nicht damit gemeint. Es ist was anderes gemeint. Es ist das gemeint, dass wir wirklich mit dem Herzen tiefer schauen und erkennen, es gibt eine Kraft, die sich in allem, in allen Farbspektren dieser Welt ausdrückt. Eine göttliche, universelle Kraft, die wir Liebe nennen können. In verschiedenen Dichtegraden, in verschiedenen Verzerrungsformen, dennoch die eine göttliche Kraft. Und wenn wir das wieder erkennen, dann sind wir raus aus der Dualität. Und das gilt es hier konsequent in unserer Bewusstseinsreife zu kultivieren, dass wir aussteigen aus diesen Dualitätsprogrammen, aus diesem Gut-Böse-Schwarz-Weiß-Schema, alles über Bord werfen und schauen, wie sieht das Herz? Wie schaue ich in Liebe auf die Welt? Und was sehe ich? Ich sehe Liebe, egal wo ich hinschaue. Und da sind wir ausgestiegen.
Da gibt es ja diesen schönen Satz, das ist aus dem Lied It's all love or a calling for love. Das fällt mir da wieder zu ein. Also, dass das andere halt so ein Schrei nach Liebe ist. Ich habe jetzt ein bisschen so den Impuls, weil wir gerade über dieses Werten gehen und ich fühle so ganz stark die Geldenergie gerade in der spirituellen Szene irgendwo zu wachsen. Und ich habe so meine ganz eigene Idee mittlerweile davon. Ich beschäftige mich auch viel mit Millionärsbewusstsein und wie man das alles anzieht und so weiter. Und ich bin für mich an den Punkt gekommen, nachdem ich das alles im Kopf immer hin und her geworfen habe, ich werde jetzt Geld lieben. Und für mich ist das jetzt gerade aktuell eine Lösung. Und mehr will ich auch nicht drüber nachdenken. Ist es tatsächlich eine Lösung jetzt für uns als spirituelle Menschen, das Geld lieben zu lernen?
Es geht im Leben grundsätzlich darum, alle Abwertungen und alle Ablehnungen fallen zu lassen. Und es kann sein, dass wir ein Wertethema haben und Geld ablehnen. Und was lehnen wir wirklich ab? Wert, ein Wert von uns. Wir spalten etwas ab und meinen, wir dürften nichts verdienen, weil wir nichts verdient haben. Weil das, was wir sind, wertlos ist. Wenn das überwunden ist, dann kann Geld wie alles andere in der Welt als eine Form fließend frei natürlich damit umgegangen werden. Es gibt keine Anhaftung und gleichzeitig lieben wir es, wenn es zu uns kommt und wir lieben, wenn es wieder von uns weggeht, weil es einfach so ist, wie das Leben eben spielt. Also das heißt, in der spirituellen Szene sind ja wiederum ganz viele Dogmen und Glaubenssätze wieder durch die Hintertür in unser Bewusstsein hineingekommen und dort aufzuräumen und zu sagen, was ist denn wirklich von dem, was uns dort erzählt wird? Vielleicht prüfen wir mal und vielleicht kommen wir dahinter, dass wenn alles Gott ist, dann ist auch Geld Gott, ja? Wie würden wir uns verhalten, wenn auch das nicht abgespalten wird, sondern wir es als einen Teil des Göttlichen erkennen? Und natürlich gibt es viele Ebenen. Man kann aus vielen verschiedenen Hochhausetagen auf das Thema Geld schauen, auf andere Themen, die vielleicht sehr differenzierter betrachtet werden wollen. Natürlich. Auf einer gewissen Ebene hier auf diesem Planeten ist Geld ein Machtmittel, um Energieströme, Bewusstseinsströme zu lenken, zu manipulieren. Natürlich. Und gleichzeitig, wir dürfen als Mensch alles, was da ist, alles, was existiert, dafür verwenden, dass wir die nächsten Schritte tun können, dass das Bewusstsein sich transformiert. Schwierig wird immer, wenn wir dem Geld dienen oder wenn wir unseren Idealen oder Dogmen dienen, anstatt umgekehrt. Wenn wir das Herz als innerste Autorität und innerste Instanz und die göttliche Verbindung über das Herz wieder an oberste Stelle stellen und alles andere dient dem, alles andere im Leben dient der Bewusstseinsentwicklung, sei es jetzt nun Geld, sei es Freundschaften, Partnerschaften, Familie, Kinder, Beruf, alles. Wenn wir alles wieder dem einen unterordnen, dass es dafür da ist, um im Bewusstsein sich zu entwickeln, sich zur Reife zu bringen, zur Entfaltung zu bringen, dann ist alles vollkommen in der Ordnung. Es gerät nur dann aus der Ordnung, wenn wir in der inneren Hierarchie irgendwie Zeit und Geld und alles das so hoch werten, dass wir uns selbst darin verlieren oder uns verkaufen.
Es ist ein Thema, das mich ganz stark beschäftigt. Einfach das Thema der Materie auch, was ja extrem mit dem Thema vom Geld auch zusammenhängt. Und für mich persönlich ist es so, ich hatte nie Interesse an Materie. Ich habe aber jetzt einen Punkt in meinem Leben erreicht, in dem die Materie anklopft ganz stark. Und für mich ist es die luziferische Ebene einfach. Und ich habe jetzt für mich gemerkt, ich muss damit dealen. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Und ich hatte oft das Gefühl, man beschmutzt sich da. Und da würde ich jetzt gern nochmal über dieses Thema in die Wertung reingehen, wenn du das magst, dass wir ein bisschen darüber reden. Was ist denn Luzifers Rolle jetzt tatsächlich in dieser Situation? Und können wir da irgendwie zur Erlösung beitragen? Weil ich habe das Gefühl, ich komme aus dem Rastafari, aus der Rastafari-Richtung. Luzifer ist Wundi, heißt es da. Also der hat auch keinen Bock mehr drauf.
Ich weiß nicht, wie es dort in der Kultur oder Richtung steht, erzählt wird. Da kenne ich mich einfach nicht aus. Jetzt müsste man ein wenig größer mythologisch aufrollen, was seine Rolle, seine Aufgabe, seine Schöpfungsidee auch ist. Im Grunde genommen ist die gesamte duale Schöpfung ein Traum Luzifers, könnte man sagen. Also das heißt, die gesamte Dualität kann nur in oder durch ein Wesen überhaupt zustande kommen, was sich als getrennt vom Göttlichen sieht, erfährt. Das heißt, was sich vom einen, ursprünglich einen, abgesondert hat. Und gegenwärtig, und das wurde mir auch immer wieder gesagt, natürlich, wir bewegen uns auf der Spielwiese von S und L. Also S und L-Kräfte, die satanischen, die luziferischen. Und die haben hier ganz schön gewütet und sich ganz schön ausprobiert und ganz schön viel erschaffen, was ganz schön sehr stark die Urordnung verlassen hat. Und gleichzeitig gilt es natürlich, diese Kräfte nicht im eigenen Bewusstsein abzuspalten, weil immer dann sind wir Teil dieser Kräfte, sondern es geht darum, diese zu integrieren. Das heißt, was ist das eigentliche Prinzip, auf dem S und L basiert? Das eigentliche Prinzip, was dahinter steht und was nach wie vor in der Ordnung ist, ist das Vergänglichkeitsprinzip oder das Todesprinzip. Tod als ein natürlicher Teil des kosmischen Rhythmus in der Dualität. Das ist ein sehr heiliges Prinzip. Ich provoziere bewusst gerade ein wenig. Das heißt, das Todesprinzip ist eines der ursprünglich göttlichen Prinzipien. Wenn wir das Todesprinzip verdrängen oder abspalten, dann erscheint uns die Schattenseite. Und das ist das S-Prinzip. Das die abgespaltene Schattenseite des Todesprinzip. Im Östlichen gibt es noch eine Kultur und eine Religion, die das Todesprinzip ehrt und achtet. Dort haben wir es in der Verkörperung von Shiva. Und eben weil Shiva so kraftvoll ist, kommt die abgespaltene Variante des S-Prinzips nicht mehr so zum Tragen. In der Kultur spielt es überhaupt keine Rolle. Dort wird es einfach von Shiva, der nach wie vor Teil der göttlichen Ordnung ist, verkörpert. Wir im Westen haben das Todesprinzip, Vergänglichkeitsprinzip so sehr abgespalten, dass uns der Schattenaspekt so sehr einholt. Und das sehen wir in all den Logen, in all den Strukturen und so weiter. Und wir alle durch unser Denken und Fühlen und durch die Verhaftung in der egonalen Struktur sorgen dafür, dass uns dieser kollektive Spiegel der S- und L-Kräfte ständig vorgehalten wird. Das heißt, diese Kräfte aus diesen Richtungen sind kollektive Manifestationen des menschlichen Bewusstseins, welches ein Teil abgespalten hat und nun kommt der Schattenaspekt dieses Teils in die Sichtbarkeit. Und jetzt geht es darum, sich mit diesem Aspekt nicht in der Abges also nicht die Schattenseite, sondern den heilen Aspekt davon, sich damit wieder zu beschäftigen, diesen Teil wieder zu integrieren. Und integrieren wir das, fällt der Schatten weg. Und dann erfahren wir uns wieder als vollständig. Und das ist etwas, worüber wir diese ganzen in die Trennung gefallenen Kräfte, diese ganzen Dunkelkräfte wieder befreien. Im Grunde genommen sind das Seelen, die sich über so lange Zeit gebunden haben in die Materie, dass sie vollkommen verloren sind, überhaupt nicht mehr angebunden an die göttliche Schöpfung. Und jetzt gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder wir trennen uns davon ab und sie bleiben weiter in der Trennung und wir auch, oder wir holen sie im eigenen Bewusstsein zurück und binden sie also wir rückverbinden sie wieder an die Urquelle, an die eine göttliche Quelle. Und in diesem Moment kehren wir zurück und sie auch gemeinsam. Also der Weg ins Göttliche wird nicht dadurch geöffnet, dass wir uns mit Licht und Liebe und rosa Glitzer beschäftigen und wieder irgendwelche Einhörner channeln, sondern der Weg ins Göttliche öffnet sich in der Vervollständigung von allen abgespaltenen Prinzipien im eigenen Bewusstsein. Und dann erkennen wir, wir sind alles. Und erst wenn wir so weit sind, dass wir wissen, wir erkennen uns selbst, selbst im dunkelsten Aspekt der Schöpfung, wenn das durch ist, wenn das Gefühl der Gewissheit ist, ja, das bin ich auch, ja, auch das ist Teil von mir und das auch und das auch und das auch. Wenn wir so durch unser Leben gehen, hat es sich vervollständigt und dann öffnet sich das Tor zum Rückweg.
Würde dann auch bedeuten, dass es eigentlich positiv ist, jetzt Materie zu lieben, weil das ist was, wo ich mich sehr dagegen sträube.
Noch natürlich. Materie ist unsere eigene Schöpfung. Wir haben diese Materie, wir haben dieses physische Weltenall aus einem höheren Bewusstsein geboren. Materie nicht zu lieben wäre wie das eigene Kind nicht zu lieben. Wir haben diese Welt wie unser eigenes Kind aus einem höheren Bewusstsein geboren. Und wenn wir das abspalten oder sagen, wir wollen das nicht mehr, dann holt uns natürlich der Schattenaspekt ein. Und jetzt dürfen wir lernen, diese physische Ebene genauso als göttlich be zu betrachten wie alles andere auch in der Schöpfung.
Ah, das hast du super schön formuliert, danke. Das freut mich sehr. Ja, wow. Bin jetzt so gerührt von dieser Aussage, weil das wirklich was ist, was mich ganz tief beschäftigt, wo ich mich wirklich fast schon schlaflose Nächte hat mir das bereitet, dass ich jetzt die Materie eben lieben soll, weil ich ja aus dieser Yoga-Richtung kommen muss. Da ist es ja fast schon Sünde, wenn man anfängt, Sachen zu wollen und zu mögen. Vielleicht lasst uns da noch kurz einen ganz kleinen Impuls reinschmeißen, von diesen ganzen spirituellen Prinzipien mit diesem Minimalismus? Hast du da vielleicht noch irgendwo einen Impuls? Wie kann man da damit umgehen?
Ja, ich mag vielleicht gerne noch mal was dazu sagen, Materieebene lieben lernen.
Gern.
Wie können wir uns von der Materieebene lösen? Wie können wir die Materieebene transformieren? Nicht dadurch, dass wir weg von ihr gehen. Nein, dadurch, dass wir so tief in sie hineingehen, dass wir sie im eigenen Bewusstsein transformieren. Das heißt, die Materieebene wird transformiert dadurch, dass wir sie lieben. Wenn wir sie nicht lieben, dann jagt sie uns, dann holt sie uns immer wieder ein, dann verfolgt sie uns, wenn wir wegzurennen versuchen vor unserer eigenen Schöpfung, die wir erschaffen haben. Wenn wir aber mit dem Bewusstsein hinlenken, draufschauen, ganz genau, was haben wir erschaffen? Wie sieht die Welt aus, die wir im eigenen Bewusstsein kreiert haben? Sind wir bereit, Verantwortung zu übernehmen? Und im nächsten Schritt schaffen wir es, unser Herz so zu öffnen, dass wir all das, all die Facetten lieben lernen. Und in der Liebe transformiert sich die Materieebene. Und erst dann können wir uns lösen. Wir können den physischen Körper nicht dadurch verlassen, dass wir mit dem Bewusstsein in höhere Dimensionen gehen und den physischen Körper einfach stehen lassen. Nein, das höhere Bewusstsein geht so tief in den physischen Körper hinein, dass die Idee des Körpers einfach transformiert wird, aufgelöst wird. Das heißt, wir dürfen die Wirkrichtung wieder umkehren, nicht weg von, sondern hinzu. Hin in die Materie, hin in den physischen Körper, mit dem vollen Bewusstsein, mit der vollen Kraft unseres Bewusstseinslicht. Und dann transformieren wir sie und können uns davon lösen. Ja.
Super schön. Ja, das ist ja sehr gegensätzlich zu dem, was wir gerade eben aus spirituellen Bereichen lernen. Das war jetzt schon so viel Information. Ich glaube, von den Fragen her bin ich jetzt mal satt. Ich habe nur noch eine Bitte an dich, und zwar, weil ich das jeden frage, hast du so ein Instant-Tipp, vielleicht auch von früher, tatsächlich, um mit diesem Sensitiven umzugehen, speziell jetzt in der heutigen Zeit, wenn ich jetzt unter Menschen bin, ich kann es nicht vermeiden. Es kommt alles auf mich zu. Ich habe schon das Gefühl, ich bin ohnmächtig. Und was kann ich dann sofort als Emergency machen, um wieder in meine Mitte reinzukommen?
Ich würde immer schauen, gibt es einen kraftvollen Anker, den ich mir selber setzen kann? Manchmal reicht es alleine schon, einen Stein in der Hosentasche zu haben, wo man das Gefühl hat, der gibt Energie, der ankert mich, der gibt Kraft. Sich selbst einfach etwas zurechtzulegen, innerlich, wenn man merkt, okay, hier baut sich gerade wieder was auf. Panik steigt auf, Angst steigt auf, es wird mir wieder alles zu viel. Die Welt scheint über meinem Kopf zu kollabieren. So in den Momenten wirklich ganz systematisch schauen, okay, ich bin hier, der Boden trägt mich. Also vergewissere dich über das, was noch da ist. Reality Check. Einmal ganz objektiv, okay, ich bin in einem physischen Körper auf diesem Planeten. Das ist die Umwelt hier. So ist es auf diesem Planeten gerade. Ich kann atmen. Der nächste Atemzug funktioniert. Okay, atmen funktioniert. Pulsschlag, bisschen erhöht. Pulsschlag funktioniert aber noch. Herz funktioniert. Alles gut. Leben funktioniert. Ich kann meine Hand bewegen. Alles gut. Also so, so ein ganz basaler, einfacher Reality-Check über den physischen Körper. Das heißt, dass man sich einmal wieder rückankert in das Körperbewusstsein, sich vergegenwärtigt, es ist nichts geschehen, bis auf die Story im Mind und vielleicht die körperlichen Reaktionen auf die eigene Geschichte, die wir uns selber erzählen. Und da einfach wieder zurückzukehren. Ah, ich bin gerade mit meiner Geschichte im Kopf wieder abgewichen von dem, was eigentlich da ist. Die meisten Menschen haben überhaupt nichts mitgekriegt von meinem inneren Film. Für die geht ihr Film einfach weiter. Okay, Reality Check. Und das ist vielleicht so etwas, wenn man das ab und zu trainiert und übt und sich da vielleicht einen Anker setzt mit einem Stein oder mit irgendeinem Ritualsgegenstand, den man irgendwie in der Hosentasche hat oder den man einfach nur geistig aufruft. Das kann schon sehr helfen. Erstmal wieder aus dem physischen Arousal nennt man das, also die Aktivität, die sympathikotone Aktivität dort wieder rauszukommen, dort wieder Ruhe reinzubringen, atmen, innehalten, innerlich Stopp und Pause drücken und zu sagen, okay, was ist gerade passiert? Wie bin ich vielleicht von der Wirklichkeit abgewichen und wie kehre ich wieder zurück? Und nochmal das, was ich zu Anfang gesagt habe, mit den drei verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben, mit einer Situation umzugehen, dass wir schauen, was ist das Liebevollste? Es kann das Liebevollste sein, wirklich die Situation komplett zu verlassen oder zu sagen, das ist nicht mehr mein Ort hier. Ja, genau.
Ja, Reality Check, das ist super. Reality Check, das ist auch das, wo ich mich wieder zurückhole. Genau, ich bin hier, Körper. Das alles super schön.
Ja.
Ja, Robin. Ja, ich möchte jetzt nochmal aktiv zu was auffordern, weil dein Exit-Matrix-Buch, das hat mich einfach extrem begleitet. Und da möchte ich jetzt den Zuschauern noch sagen, holt euch dieses Buch. Es ist wirklich für jeden was drin und ich kann das einfach aufschlagen. Das ist so ein typisches, ich sag mal, Antwortsbuch. Es ist fast schon wie ein Tarot. Ich schlage das irgendwo auf und ich kriege eine Antwort. Und auch dein YouTube-Kanal möchte ich allen ans Herz legen. Es ist wirklich, Robin, holt euch da ab, wo ihr seid. Es ist kein abgehobenes Brimborium, man kann das verstehen, man muss sich konzentrieren, das ist klar, aber man kann die Sachen super verstehen und im Alltag anwenden. Und ich glaube, wir haben heute schönen Content geliefert. Ich freue mich mega, dass du da warst. Ich danke dir von ganzem Herzen, Robin.
Danke dir, danke für deine Fragen.
Alles Gute auf deinem Weg und alles Gute an die Zuschauer. Ciao.